Hallo, ich begrüße ganz herzlich Bettina Wichers. Bettina, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, danke, Barbara. Ich freut mich, hier zu sein.
Okay. Bettina ist Demenzspezialistin, forscht seit Jahren über Demenz, unterrichtet Menschen, die mit Demenzkranken unterwegs sind und verfügt insofern über ein ganz breites Spektrum von Kenntnissen, was Demenz bedeutet, wie Menschen mit Demenz unterwegs sind. Und darüber hinaus hast du eine sehr besondere Erfahrung gemacht und jetzt bist du auf einem hochinteressanten Forschungstrip. Und ich möchte dich gerne ein bisschen befragen. Darf ich eine erste Frage an dich richten?
Ja, gerne.
Ja, also was passiert bei Demenz?
Ja, als erste Frage ist das so schön umfassend, dass es eigentlich gar keine richtige Antwort geben kann. Und ich würde gleich sagen, es hängt davon ab, von welcher Bewusstseinshöhe, von welcher Perspektive wir darauf schauen. Zuerst einmal ist es bei Demenz, verlieren wir die Orientiertheit in der Welt und irgendwann auch in der eigenen Person. Das ist der Prozess, der sich über viele, viele Jahre und im Grunde Jahrzehnte hin streckt. Und das klinische Bild, das wir nachher sehen, ist das von Menschen, die sich nicht mehr in der Welt orientieren können und zunehmend vergessen, wer sie selbst sind.
Okay, das ist sozusagen die Kurzform und das nimmt dann ganz unterschiedliche Formen an. Und jetzt, damit wir gleich einen steilen Einstieg in die Gesamtthematik machen, was war die besondere Erfahrung, die du gemacht hast, die dich jetzt auf einen interessanten Weg geführt hat?
Genau, also die Kernerfahrung, dieser Moment, auf den sich eigentlich alles reduziert, war das, was ich eine Erfahrung des Nichts nenne. Das war ein Moment, der ausgelöst wurde durch tiefe Kontemplation eines wissenschaftlichen Textes, wo ich einfach ganz tief in einer Studie war und einen bestimmten Satz verstehen wollte, wo ich in diesem Moment, ich nenne das immer, hinter die Worte geriet. Und eine Erfahrung machte, und diese Begriffe sind alle personal, hören sich personal an, das war absolut apersonal, da war nichts mit Person, eine Erfahrung des absoluten Nichts machte. Also in einem, ja schon das Wort in einem Space war, ist eigentlich irreführend, der Begriff, weil da nichts war. Es war ein absolutes Nichts, ein absolutes Wissen, dass nie etwas existiert hat. Auch dies hier nicht. Absolutes Wissen der eigenen Nicht-Existenz. Und diese Begriffe verweisen alle auf eine personale Erfahrung und es war in keiner Weise personal. Deswegen ist es tatsächlich schwer zu beschreiben.
Ja, und diese Erfahrung ist ja eine Erfahrung, die ganz, ganz wenige Menschen machen und über die wahrscheinlich auch ganz wenige Menschen reden können. Und für dich begann eine Phase der Suche und irgendwann hast du gemerkt, dass im Buddhismus eine solche Zustand bekannt ist. Kannst du das noch ein bisschen ergänzen?
Ja, es sind so zwei verschiedene Perspektiven. Das eine ist, mir war in dem Moment, oder ich hatte in dem Moment, als ich zurückkam, sozusagen aus der Erfahrung, nach dieser Erfahrung des Nichts, war im nächsten Fingerschnipp eine Erfahrung von allem. Und dann im nächsten Fingerschnipp war ich wieder hier, also in dieser Realitätserfahrung. Es schien alles wie vorher. Und doch war nichts wie vorher. So, ich glaube, das ist das Erste. Und im Gle erst und Ganz schnell kam in meinen Gedanken auf, neben der Frage, wie lebe ich das jetzt, das erklärt Demenz. So, also der erste
Du
Gedanke.
hast gedacht, du bist jetzt dement.
Nein, das nicht, sondern ich habe gedacht, das ist die gleiche Erfahrung, also weil ich habe da gesessen und wusste, dass ich nicht existiere.
Ja.
Und das ist für jemand, der darauf nicht vorbereitet war. Ich war zwar im integralen Feld und in der Theorie sehr bewandert, aber ich war auf keinem spirituellen Weg. Ich habe mit niemandem spirituellen Lehrer gearbeitet. Und ich hatte zwar von derartigen Erfahrungen gehört, war aber davon ausgegangen, dass das mir, also einem normalen Menschen, wie ich mich da empfinde, nicht passieren könnte. Und diese Wahrnehmung, diese Verwirrung darüber, über die eigene Nicht-Existenz zu wissen und zugleich diese Erfahrung weiterzumachen. Die ist so paradox und so verwirrend. Und da tauchte von Anfang an dieser Gedanke auf, dass Demenz sehr, sehr ähnlich ist oder auf sehr ähnlichen Erfahrungen beruhen muss. Ich erinnere mich, dass ich in dem Monat gleich kurz danach einem Freund davon schrieb, und über diese Parallele berichtete. Und dann hat es trotzdem eben ganz lange gedauert, weil ich in einen Prozess geraten bin, dass das, diese Erfahrung von diesem Moment, dass es dies hier nicht gibt, die muss ich ja in der Erfahrung erst realisieren. Und in dieser Zeit löst sich alles auf und man muss irgendwie lernen, damit zu leben, dass man diese Erfahrung weitermacht, in dem Wissen, dass diese Erfahrung nicht existiert. Und das ist natürlich
Ja,
ein
ich meine, das ist ja jetzt schon ein Raum, den wir hier eröffnen, den wir jetzt so gar nicht besprechen können. Aber was wir vielleicht besprechen können, ist, zu welchen Fragen du in Bezug auf Demenz in unserer Gesellschaft gekommen bist. Also du hast ja, darf ich noch ganz kurz noch was ergänzen? Du hast ja etwa 4 Jahre lang versucht, Orientierung zu finden, was da eigentlich passiert ist. Du hast gegengecheckt mit, ich weiß nicht wem alles, um ein klares Bild von deinem Zustand zu bekommen und dich zu fragen oder Antworten darauf zu finden, was der Unterschied ist und was vielleicht dasselbe ist. Aber was sind deine Fragen zu dem Thema Demenz und Alt oder was sind deine Erkenntnisse und Forschungsfragen zum Thema Demenz und Alzheimer? Weil das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft unglaublich viel diskutiert wird und vor allen Dingen sich verbindet mit einem großen Angstpegel, dass man dement werden könnte. Okay.
Okay. Danke für das Strukturieren, was mir tatsächlich schwer fällt in der Fülle dieses, was ich da alles sehe und weiß. Also es sind Hypothesen. Ich denke, wir sprechen auf der Ebene von Hypothesen, die ich aufstelle, weil das wichtig ist, weil ich zugleich Wissenschaftlerin bin und weiß, wie herausfordernd das ist, dass ich nicht mit Sicherheit etwas sagen kann. Ich gehe davon aus, dass die Parallele zwischen dem, was wir als Demenz erleben und dem, was ich erfahren habe, die phänomenologische Erfahrung der Ich-Auflösung ist, der Auflösung dieses Wissens um sich selbst. Und ich gehe davon aus und habe das in einigen Interviews inzwischen auch schon belegen können, also in Geschichten von Menschen mit Demenz nachträglich rekonstruieren können, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben diese Auflösung des Ich sowieso passiert, dass sie normal ist. Ich nenne immer, das ist der Default Mode des Alterns.
Was heißt Fortnite?
Ne, Default Mode, also der Standardmodus, dass das der
Ah, okay.
Standardmodus des Alterns ist, dass sich unser Ich, unser narratives Selbst erst einmal auflöst. Die Geschichte von dem, was ich immer glaubte zu sein, löst sich auf und muss sich auflösen, weil im letzten Moment dieses Ich sowieso seine eigene Nicht-Existenz akzeptieren muss.
Wenn es gut geht,
Wenn
also.
es gut geht,
Wenn es
genau.
gut geht. Ich meine, man kann ja auch sterben, ohne dass diese Ich-Auflösung passiert. Aber kannst du das, weil ich unterbreche dich jetzt, weil das sind so schwierige Fragen. Kannst du sagen, was du meinst, wenn du sagst, im Alter löst sich das Ich ohnehin auf?
Wir wachsen in der Jugend in ein Ich hinein, im Erwachsenenalter in ein Ich hinein und gehen davon aus, dass diese Geschichte, die wir von uns erzählen, das konstituierende Element in unserem Leben ist, dass wir das sind. So.
Und dass wir der Körper
Dass wir
sind.
der Körper sind, dass wir eine körperliche Erfahrung sind, der eine Geschichte über die Zeit hat. Und dass diese Geschichte real und unveränderlich ist. So. Und wenn wir altern, und bei Frauen würde ich das tatsächlich mit dem Eintritt in die Menopause setzen, bei Männern ist es vermutlich ungefähr 10 Jahre später, das sind aber auch erst unüberprüfte Hypothesen, dann löst sich diese Geschichte ja schon immer mehr auf. Also sie wird immer mehr zu einer Geschichte, an der wir aber mehr oder weniger noch anhaften. Aber letztendlich ist es Vergangenheit, die mit unserer Realität nichts mehr zu tun hat. Und wir verändern uns noch ein weiteres Mal sehr, sehr radikal. Wir altern.
Okay, lass mich mal ein Beispiel. Also wir haften der Geschichte an. Also zum Beispiel, jetzt mal bezogen auf mich, ich war mal eine sehr bedeutende Professorin in der Vorderfront der wissenschaftlichen Entwicklung, oder ich war mal eine attraktive Frau, die noch keine Gesichtslähmung hatte und, und. Also diese ganzen Geschichten, die erzähle ich mir. Und diese Geschichten sind aber Vergangenheit und ich muss sie sozusagen in den Prozess des Alterns aufgeben. Oder sie geben sich sowieso auf.
Sie lösen sich ja bereits auf, weil du ja schon jetzt in der Vergangenheitform sprichst.
Ja,
Aber es
okay.
gibt noch keine neue, was ich nenne das mal Identität, oder es hat sich nichts Neues gefunden, das uns, und das ist ja tatsächlich auch der Nachteil des Alterns, dass uns in diesem, also Nachteil, dass die Herausforderung, dass uns in diesem Moment des Seins mit unserem zunehmend älteren, faltigen Aussehen und so weiter zutiefst verbunden sein lässt in diesem Sein, sondern wir greifen nach wie vor zurück. Ich war, ich war, ich war und möchten das ja eigentlich schon auch halten.
Genau.
Mit dem, dann werden wir 60 und dann werden wir 65 und dann werden wir 70 und dann werden wir 75 und 80 und jetzt plötzlich wird es ja. Und ich meine, wir haben ja schon mal gesprochen, jetzt wird es ja wirklich kritisch, ja, weil
Ja,
die
das
Dinge
stimmt.
verändern sich so sehr und wir wissen, dass dieser Zeitpunkt, dass diese körperliche Existenz enden wird, immer näher rückt. Andererseits haben wir theoretisch noch 40 Jahre Zeit, weil das menschliche Höchstalter ja 122 ist derzeit.
Ja.
Aber da löst sich etwas auf, aber wir halten es fest.
Okay.
Ist sozusagen eigentlich ein Vakuum. Im Alter haben wir ein, da ist eine Leere, da ist tatsächlich eine Leerstelle, die uns nicht, die uns keine, das, wo wir keine Orientierung mehr haben.
Darf ich jetzt mal ganz kurz, bevor du weiter in diese Spur verfolgst, ein Erlebnis einflechten, das ich mal hatte auf einer Demenzstation? Da sah ich einen Mann an einem Schreibtisch sitzen, den hatte man ihm hingestellt, der wohl mal ein bedeutender CEO, also Chef eines Unternehmens gewesen ist und der also von seinem Schreibtisch aus quasi sein Imperium noch regierte. Wäre so ein Festhalten an einer Identität, die eigentlich längst vorbei ist. Aber die in dem Bewusstseinsraum dieses Menschen so verankert ist, dass er es nicht loslassen kann.
Genau, und da ist es noch stärker, dass er eigentlich schon den Bezug zu seiner eigenen Identität verloren hat, aber diese wenigen Punkte, die Identität als CEO an einem Schreibtisch zu sitzen und sonstiges, seine einzigen Anhaltspunkte sind. Viel mehr wird er nicht haben. Und das in der Demenzbetreuung nennt man das die Scheinweltgestaltung. Berühmt geworden sind da die Bushaltestellen in geschlossenen Innenhöfen, wo man Menschen sozusagen durch eine äußere Raumgestaltung versucht, eine Identität noch zu ermöglichen, die aber schon nicht mehr vorhanden ist. Und die wird sehr kritisch diskutiert. Also es gibt vehemente Vertreter der Scheinweltgestaltung und es gibt vehemente Kritiker.
Aber da gehen wir jetzt nicht weiter. Jetzt gucken wir, was mit dem normalen Alterungsprozess passiert.
Naja, eigentlich das Gleiche. Wir machen uns eine Scheinweltgestaltung. Also wir halten an unseren alten Dingen fest und glauben, dass sie uns noch definieren, obwohl sie längst sich aufgelöst haben. Gewisserweise machen wir im Alter eine Scheinweltgestaltung für uns selbst.
Nur bei den Demenzkranken ist das Ich weiter aufgelöst und bei denen, die noch so funktionieren und keine Demenzerscheinungen haben, ist es sozusagen, ja.
Es fällt nicht auf.
Okay, es fällt nicht auf. Das heißt, es zeigt kein Krankheitssymptom.
Genau, es zeigt, wir können uns noch ausreichend in der Außenwelt orientieren und eigentlich verbergen, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir sind. Wir halten eigentlich alle eine Fassade aufrecht, ja, von einer Existenz, die längst am Auflösen ist. Wir haben aber keine Alternativen. Wir haben keine Narrative für dieses Leben ohne personale Identität. Wir haben das noch nicht.
Okay, dann würde ich aber gerne wissen, was heißt denn gut altern? Was heißt denn, sich nicht in nicht anhaften an etwas, was vorbei ist, und auch nicht in ein geistiges Niemandsland gehen, wie es die Demenz, also die fortgeschrittene Demenz zeigt? Was heißt denn dann gutes Altern?
Ich mag den Begriff nicht benutzen, gutes Altern, weil da ein Werturteil drin liegt. Ich nenne es bewusstes Altern.
Okay.
Ja, dieses, weil bewusstes Altern, gut Altern in dem Sinne, gerade in Rückblick auf unsere oder in Bezug auf unsere derzeitigen Narrative über diese Welt, ist ja eigentlich nicht möglich, weil Altern bedeutet sterben. Altern bedeutet loslassen. Und da etwas Gutes zu finden, gelingt uns ja fast noch gar nicht. Und deswegen, das finde ich, den Begriff des bewussten Alterns besser geeignet, uns eine Orientierung zu geben, in diesem ständigen Paradox zu leben, hier noch eine Erfahrung zu sein und sie loslassen zu müssen. Das ist, also ich glaube, dass das derzeit als gut fast unmöglich ist, sondern dass das extrem herausfordernd ist. Und mir immer bewusst zu sein in dieser Herausforderung, in der ich lebe.
Aber geht es nicht auch viel einfacher? Also ich denke jetzt mal so an Erfahrungen, die ich nicht in unseren Ländern gemacht habe, die so in anderen Ländern, wo man alte Menschen manchmal sieht, die völlig in der Ruhe, im Frieden da sitzen, die auch zum Teil ein Sonnenschein für ihre Umwelt sein können, aber die nichts mehr sein wollen. Gibt es doch auch. Das muss ja nicht ein hochgradig bewusster Prozess sein, sondern kann ja vielleicht auch was anderes sein.
Das ist möglich, das will ich gar nicht ausschließen. Aber für dich und mich zum Beispiel und für alle anderen in diesem Feld, in dem wir uns bewegen, gilt das, glaube ich, nicht. Und da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen mit Prä-Trans gucken. Also auf welcher Bewusstseinshöhe ist diese Gesellschaft und diese Menschen? Und das glaube ich schon. Und auch, ich glaube, dass das auch in unserer Gesellschaft geschieht, aber immer weniger, dass man einfach nur sitzt und im Sein ist und darüber sich sozusagen wirklich auflöst. Nur haben wir diese Rahmenbedingungen ja derzeit nicht. Die meisten Menschen sitzen einsam im Alter in ihren Wohnungen oder eben im Pflegeheim und sind orientierungslos. Und selbst wenn sie darüber nicht in die Demenz gehen, ist da Einsamkeit, Verzweiflung und eben ja, Orientierungslosigkeit.
Und statt Einwilligung in dieses Loslassen der Ich-Persönlichkeit, gibt es innere Not, weil die Ich-Persönlichkeit sich auflöst und keinen Halt findet?
Genau, weil ich gar nicht davon weiß. Und das ist eine Erfahrung, die ich immer noch, immer wieder habe, dass ich sozusagen in diesem Nicht, wenn ich in diesem Nicht bin und ich die Welt, also wirklich nur darin bin, dann ist alles gut und diese Erfahrung ist gut. Aber sobald ich aus diesem Nichtsbewusstsein wieder in dieser Welt interagieren muss, und aber keine Identität dafür mehr zur Verfügung habe, dann kommt die Verwirrung. Was mache ich denn nun?
Aber das ist eine andere Verwirrung, als wenn ich eine Psychose habe oder als wenn ich in einer Demenz bin.
Zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also ich glaube tatsächlich, dass die Demenz einfach dadurch entsteht, dass ich diese Verwirrung irgendwann nicht mehr aushalten kann. Dass ich irgendwann sage, ich halte das nicht aus, ich schaffe das nicht. Und an dem Punkt war ich ja, ich habe ja das schon mehrfach in anderen Kontexten gesagt, dass ich an mir selbst Demenzsymptome wahrgenommen habe, die ich früher an anderen diagnostiziert hatte. Und dazu ge gehörte diese absolute Verwirrtheit, wie ich denn jetzt mit dieser Erfahrung weiterleben kann, wie ich also mit einer Erfahrung des Nichtseins im Sein sein kann, wie ich dieses Paradox leben kann. Und wenn eben, und da kann ich jetzt zum Beispiel aus einem Interview berichten über einen Mann, der eigentlich in seinen 50, frühen 50ern schon äußerte, mich gibt es nicht mehr. Und der darüber für den Rest seines Lebens, und das waren noch über 30 Jahre, sozusagen durch alle Verzweiflungszustände, Depressionen, Suizidversuche, entsetzliche Orientierungslosigkeit bis nachher in die Demenz ging, der eigentlich 35 Jahre lang, oder ich weiß gar nicht, wie lange er gelebt hat, in diesem Zustand der Verzweiflung lebte und irgendwann in die Demenz gegangen ist. Und in anderen Interviews mit Menschen, mit Angehörigen von Menschen mit Demenz, die eben auch bereits verstorben sind, konnte ich Ähnliches rekonstruieren, dass es irgendwann einen Punkt gab, wo sich etwas auflöste in ihnen und von dem Moment an bewahren sie orientierungslos in der Welt. Aber sie haben eine Fassade aufrechterhalten noch lange und die funktioniert noch 10 Jahre, 20 Jahre, manchmal 30. Und dann bricht diese Fassade zusammen und dann ist dahinter nichts mehr.
Okay, dann nochmal zurück. Also du sagst, den Begriff findest du nicht gut. Gut altern, du sagst bewusst altern. Nun ist ja, also Bewusstsein ist ja auch ein Stück weit eine Kontrolle. Ja? Also ich sage mir bewusst, dieser Auflösungsprozess meiner Ich-Identität, das will ich. Ja? Dazu, dem stimme ich zu. Das löst aber das Problem ja nicht. Also,
Was ist für dich das Problem?
das Problem ist die Anhaftung weiterhin. So, also hinterfrage ein bisschen deinen Begriff des Bewusst. Also Bewusstsein ist doch Kontrolle, oder nicht?
Nee, für mich ist es das nicht. Das ist der Verstand, der kontrolliert.
Okay. Und Bewusstsein ist eine
Ja.
höhere Stufe, wenn du so willst, des Verstehens. Aber nicht alle Menschen können diese Stufe des Verstehens erreichen. Also mit anderen Worten, wenn ich sage, wir brauchen ein bewusstes Loslassen unserer Identität, machen wir ja quasi einen Elitenclub auf, der mit diesem Prozess des Alterns so umgehen kann, dass er in Frieden sterben kann. Und da sträubt sich in mir etwas, weil es geht nicht um eine Elite, die irgendwelche Fähigkeiten hat, sondern es geht darum, dass jeder von uns gut sterben kann.
Und ich sehe das auch nicht als Elitending, sondern aber ich glaube dennoch, dass immer bei, wenn es um Bewusstseinsentwicklung ging in Menschheit, dass es Einzelne waren, die vorangingen. Und die bestimmte Praktiken ausgeübt und ausgeführt haben und ausprobiert haben. Und da glaube ich tatsächlich, dass dieses Denken bestimmte Menschen nicht erreichen kann derzeit. Ja, dass es dafür bestimmte intellektuelle Kapazitäten braucht und eine bestimmte Bewusstseinshöhe. Von daher ist das schon etwas, was ich derzeit nicht glaube, dass ich damit viele Menschen erreiche. Und das ist nicht elitär gemeint, sondern im Sinne das, was Ken Wilber auch als holarchisch oder heterarchisch oder wie heißt das? Ja, versteht im Sinne von, es gibt Bewusstseinsstufen, die aufeinander aufbauen und die höheren im Sinne von weiterentwickelten, weiterreflektierten Bewusstseinsstufen, und da meine ich gar keine Menschen, sondern Menschen, die in diesem Bewusstsein leben, haben.
Langsam, 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 langsam. Es ist alles viel zu schwierig. Das ist viel zu, sorry, wenn ich dich unterbreche. Es ist viel zu
Alles gut.
schwierig. Ich würde gerne eine Erfahrung einbringen, um nochmal zu verdeutlichen, was ich meine. Ich lebe hier bei einer spirituellen Gemeinschaft und wir hatten eine Sterbeerfahrung, die für uns alle sehr, sehr eindrücklich gewesen ist. Eine nicht bequeme, eine durchaus auch schwierige Frau, die mit Sicherheit das praktiziert hat, was du Anhaftung nennst. Die hat in den letzten, als sich der Tod näherte, hat sie einfach eingewilligt. Sie hat absolut eingewilligt und ist in einen tiefen Frieden gegangen, hatte keine Schmerzen mehr, hat nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken. Wir haben sie alle noch besucht. Wir konnten mit ihr reden. Beispielsweise, wir haben ihr von den Kranichen erzählt. Sie fand das wunderbar und hat es den Nächsten erzählt. Es war im Sterbeprozess, als sie wirklich längst nicht mehr, also nicht mehr lebensfähig war für die Zukunft. Und dann ist sie, irgendwann haben dann die Angehörigen gesagt, so, jetzt sollen keine Besuche mehr kommen. Und dann ist sie einfach friedlich gegangen. Ich habe kürzlich eine weitere ähnliche Erfahrung gemacht. auch jemand, der hochgradig identifiziert war mit dem, was er geleistet hat, getan hat und so weiter, und der irgendwann, als seine Lebensgefährtin am Bett wunderbare Gebete gesprochen hat, in denen eine Einwilligung und eine Würdigung der Vergangenheit gewesen ist, dann wirklich gehen konnte. Während vorher das Herz ununterbrochen gepumpt hat, gepumpt hat, gepumpt hat. Also mit anderen Worten, ich weiß nicht, ob da ein Bewusstsein da sein muss. Vielleicht nur einfach eine Hingabe und eine Einwilligung.
Das schließe ich auch gar nicht aus.
Okay.
Das schließe ich nicht aus. Aber in dem, also das, ich höre verschiedene Aspekte. Und zum einen ist, dass diese Menschen bereits in einem privilegierten Umfeld gestorben sind.
Das stimmt.
Ja? Also wir haben dort Privilegien. Wir hatten Menschen, die das mitgetragen haben. Sie haben vielleicht sogar in einer spirituellen Gemeinschaft gelebt. Sie haben Menschen gehabt, die wissen, welche Gebete man sprechen kann in so einer Situation. Und das gilt für den, für, ich würde mal sagen, 60, 70% unserer Bevölkerung, jetzt mal nur deutschsprachiger Raum, ja gar nicht.
Das stimmt, ja.
Ja, also von daher, wir sprechen immer, wenn wir in diesem Feld sind, über privilegierte Menschen im Sinne von, dass ihnen bestimmte Dinge zur Verfügung stehen. Und sei es nur, dass sie in den letzten Tagen in ein Hospiz kommen, wo sie von Menschen gehalten werden mit einem annähernd derartigen Bewusstsein.
Okay, ich würde sagen, nicht privilegiert, sondern die eine, also ich nehme dann einen spirituellen Begriff, die eine Gnade erfahren, die ein Geschenk erfahren, wie sie von diesem Leben scheiden dürfen.
Genau.
Das heißt, also wenn ich jetzt da diese Beispiele nehme, das Umfeld kann helfen, den Alterungsprozess so zu erleben, dass es nicht als ein Verlust,
Ja.
sondern als ein Eingehen in das große Sein gelebt werden kann. Okay, jetzt habe ich was verstanden. Also können wir alle etwas dazu beitragen, dass Menschen, wenn sie in der letzten Lebensphase sind, egal ob jetzt als Kinder, als Menschen im mittleren Alter oder als alte Menschen, wenn sie in ihrer letzten Lebensphase sind, sie darin unterstützen, dass sie diese Chance, in das Sein zu kommen und aus der Identifikation rauszugehen, dass sie das leichter leben können.
Ja.
Das finde ich ein gutes Ergebnis.
Das genau. Und darf
Und?
ich noch ein Und ergänzen?
Mhm.
Das gilt für Sterbebegleitung, für Menschen in den letzten Tagen, Wochen und vielleicht Monaten in ihrem Leben. Und ich glaube, da sind wir schon viel weiter. Und das ist dann oft eben auch für Menschen, die nicht in die Demenz gegangen sind in den 10 oder 20 Jahren davor. Und wo ich ansetze mit meinem, und es ist erst ein Denken, ist, diese Menschen haben ihr Bewusstsein halten können. Und sie waren insofern, wenn wir jetzt mal Demenz als schwierigen Ausgang des Lebens sehen, der auch friedlich in Übergang
Dein Mann,
kann.
ja.
Also das will ich gar nicht bestreiten, ja, sondern diese 10 oder 20 Jahre, die diese Menschen vorher in Verzweiflung und Verwirrung gelebt haben, da setze ich ja an, dass wir diese auch anders lenken können in uns selbst, wenn wir ein Umfeld haben, in denen wir anders über das Altern sprechen, indem wir zum Beispiel auch die Verzweiflung, die ganz viele Menschen erleben in diesem Loslassensprozess schon in den 60ern und 70er Jahren, dass das besprechbar wird, dass das teilbar wird, dass wir uns gegenseitig halten in diesen Prozessen, dass wir uns in der Dunkelheit, die wir oft noch erfahren, wenn die alten Schattenthemen, die nicht gelöst wurden, die alten psychologischen Muster, die Traumata, wenn die aufkommen, und die kommen auf in den 60er und 70er Jahren, wenn die alten Bezüge sich auflösen, in denen wir so aktiv waren, wo wir da halt miteinander finden.
Indem wir einfach sagen, ja, das ist Teil des bewussten Alterns.
Alterns, genau.
Okay.
Und damit löst sich ich nämlich auf, wenn ich das alte Trauma noch mal ganz durchleben kann und wirklich auch gehalten werde in dieser heftigen Energie, ohne dass mir jemand sagt, ich müsse jetzt aber mich zusammenreißen und funktional sein oder ja.
Okay. Und vor allen Dingen, wenn ich mir selbst sage, ich muss mich jetzt zusammenreißen
Ja,
und
genau.
funktionieren. Bettina, das sind ganz wichtige Botschaften an die jeweiligen Umgebungen von Menschen in der letzten Lebensphase. Ich würde gerne noch einmal zu den Demenzkranken zurückkommen, also die, die tatsächlich in der Demenz sind. Was können wir denn da Hilfreiches tun?
Es ist komplex. Ich habe in dem Feld so lange gearbeitet und weiß daher von diesem großen Spektrum an Menschen, die dort mit Menschen arbeiten und sonstiges. Von daher kann ich es pauschal gar nicht sagen. Wenn ich wieder in die Pflegeausbildung zurückgehen würde oder in die Weiterbildung, ich bin ja jetzt 4 Jahre komplett raus aus dem Feld gegangen, weil mein Demenzverständnis sich so verändert hat. Heutzutage würde ich vor allem erstmal über dieses Phänomen der Ich-Aufklärung aufklären.
Der Ich-Auflösung
Der
aufklären.
Ich-Auflösung, der Ich-Auflösung aufklären. Also überhaupt das Beschreiben, so mal auf Demenz zu gucken. Wir gucken immer mit dem biomedizinischen Narrativ, fragen uns, warum sich da im Kopf was auflöst und so weiter. Und ich würde es jetzt tatsächlich vollkommen anders erklären. Einfach sagen, nimm diesen Menschen wahr, der vor 10, 20 oder vielleicht 30 Jahren in einen Prozess eingetreten ist, wo sich sein Ich immer weiter auflöste und darüber die Orientierung verloren hat. Dieser Mensch ist nicht mehr orientiert in der Welt und nicht mehr orientiert im Sein. Und das zuerst einfach mal zu akzeptieren und zu begleiten. Dann entsteht eine ganz andere Perspektive, weil wir nicht mehr versuchen, irgendwas medizinisch und pharmakologisch wegzumachen.
Und ein Mensch, der die Orientierung verliert oder verloren hat oder zunehmend verliert, was braucht er auf der emotionalen und auf der Seelenebene von uns.
Auf der emotionalen Ebene haben wir bereits eigentlich ausreichend Ansätze. Das sind die sogenannten personenzentrierten Ansätze. Da ist tatsächlich in Deutschland und auch europaweit viel Arbeit bereits geleistet. Dass die Herausforderung ist, dass die Menschen, die zum Beispiel in den stationären Pflegeeinrichtungen arbeiten, und das hört sich jetzt wieder elitär an, aber aus der Erwachsenenentwicklungsforschung können wir das belegen, nicht den Reifegrad haben, das umzusetzen. Das sind Ansätze des Pluralisten, des Grün. Und ich muss diese Bewusstseinsstufe verkörpern, um die Ansätze wirklich anwenden zu können. Und
Ich
damit.
versuche das jetzt mal in eine normale Sprache zu übersetzen. Du sagst, Menschen, die auf Pflegestationen arbeiten mit Demenzkranken, wissen normalerweise um solche Zusammenhänge wenig.
Noch nicht.
Oder noch wenig. Und was wäre denn, auch wenn man wenig dazu weiß, was wäre denn die Haltung, die hilfreich ist?
Also was ich in meiner Arbeit als Supervisorin in diesem Bewusstsein lebend getan habe, war zu wirklich zu erkennen, wo ist die Person, die gerade begleitet, ungefähr, was für ein Verständnis von Demenz hat sie. Und dann in einer einfachen Sprache, das hört sich wieder überheblich an, aber so ist es, die Bedürfnisse dieses Menschen mit Demenz, soweit ich sie erkennen konnte, zu erklären, zu kommunizieren und immer wieder zu sagen, dieser Mensch kann nicht mehr anders, dieser Mensch kann deine Realität nicht mehr verstehen. Und er ist darauf angewiesen, dass du seine Realität wahrnimmst. Und wir können ihn nicht mehr zu uns holen und das wird so auf der Ebene jetzt nicht mehr funktionieren.
Gut, aber auf der Verhaltensebene, also du hast vorhin das mit dem, wie war das, wenn man die Umwelt konstruiert, wie bei diesem CEO oder mit der Bushaltestelle, was macht man dann mit Menschen, die so orientierungslos sind? Wie kann man sie überhaupt halten.
Herausfordernd, aber was tatsächlich gut funktioniert, sind die an Personen, sogenannten personenzentrierten Ansätze nach Carl Rogers. Also wirklich mit der Grundhaltung des Spiegelns und des empathischen Verstehens und der Echtheit der Person, die kommuniziert.
Also das heißt, ich stelle nicht in Frage, was bei dieser Person ist, sondern ich vermittle diesen Menschen durch mein Interesse das Gefühl, nicht alleine zu sein.
Ja, vor allem überhaupt erstmal ihn zu verstehen. Also ganz einfache Beispiele aus meiner Supervisionstechnik. Da war ein Mann, der einen relativ schnellen Demenzverlauf hatte, der also innerhalb, ich glaube, von 2 Jahren über die verschiedenen Wohnbereiche in dieser Pflegeeinrichtung bis auf in diese Wohngemeinschaft mit Menschen mit Demenz gelangte, weil der Verlauf so schnell war. Und der zum Beispiel am Esstisch stand, wenn man ihn zum Esstisch brachte, und sich nicht hinsetzte. Und ich kam in die Supervision und die Mitarbeiterin sagten verzweifelt, wir versuchen ihn zu zweit in den Stuhl zu drücken und kriegen es nicht hin, weil er so stark ist. Und für mich war das immer, also das ist noch heute, ich spüre mich da nur kurz ein, das ist noch nicht mal was, was ich bewusst tue, sondern diese Wahrnehmung ist sofort da. Ich bin für diesen Moment dieser alte Mann, dieser kräftige alte Mann, der da an diesem Tisch steht und spüre, dass er null Wahrnehmung der Situation hat. Er kann sich in der Situation nicht orientieren und merke, dass dieser Mensch gar nicht weiß, dass hinter ihm ein Stuhl ist. Und natürlich setzt er sich nicht hin, weil er hat Angst, indem wie die anderen ihn nach hinten drücken, dass er ins Leere fällt, weil er die Situation nicht mehr versteht. Und dann habe ich eben, das kam dann auch automatisch gesagt, Hand an den Po und die Mitarbeiter guckten mich komisch an und ich habe gesagt, leg ihm die Hand an den Po und führe ihn langsam nach unten, sodass er merkt, dass er sich nicht ins Nichts setzt. So lange, bis er die Stuhlfläche erreicht hat. Und die Mitarbeiterin haben es sofort verstanden. Dann haben sie ihn rechts und links Hand an den Po und langsam runtergleiten lassen, dass er sich sozusagen gefühlt in ihre Hände setzen konnte, bis er den Stuhl erreichte. Und das Problem war gelöst. Also wir müssen uns tatsächlich einfühlen in das Bewusstsein eines Menschen, der von der Situation herum nichts mehr versteht. Ihm helfen, diese Situation zumindest in irgendeiner Form für den Moment sicher zu machen.
Okay. Also nicht unsere Wahrnehmung der Situation ihm aufzwingen oder auferlegen, sondern uns hineinspüren in das, was dort passiert. Und das ist vor allen Dingen, wenn ich dich richtig höre, eine Orientierungslosigkeit, sodass wichtig ist, dass man diesen Menschen hilft, Orientierung zu finden. Okay.
Und noch nicht mal mehr, weil diese Orientierung zu finden bedeutet eben tatsächlich nur noch Orientierung im Moment, im Moment, im Moment, im Moment, im Moment. Der wird das beim nächsten Mal wieder vergessen haben.
Ja, okay.
Lernen nichts mehr neu.
Ja, okay.
Und vielleicht an der Stelle die Parallele zu meiner Erfahrung. Weil ich habe dann lernen müssen, mit dieser quasi Orientierungslosigkeit in der Welt in jedem Moment zu leben. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Alter lernen können. Aufzugeben, die Orientierung im früheren Leben, ohne noch eine neue zu finden. Beziehungsweise die neue muss erst emergieren. Und da bin ich so am Suchen.
Intervenieren heißt aufstehen,
Auftauchen. Wie
auftauchen. Also
orientieren wir uns?
ja, jenseits unserer Kontrollmöglichkeit.
Ja.
Ja. Liebe Bettina, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Ausflug in ein hochaktuelles Themenfeld, das uns alle betrifft, ja, da wir alle endlich sind. Und ich danke dir, dass du dich dieser Aufgabe verschrieben hast, sehr mehr zu erforschen und zu kommunizieren, damit wir besser mit diesem Phänomen umgehen können, was du die Ich-Auflösung nennst. Ja, danke.
Ja, danke dir für das geduldige Führen meiner komplexen Gedanken. Das ist
Ja.
tatsächlich wichtig. Es braucht noch Übersetzung dafür, ja.
Von Herzen gerne. Also,
Danke.
ciao.